Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Vielleicht erinnert ihr euch noch, hier ist der vielleicht etwas unregelmäßige, dafür aber sicherlich bezauberndste Filmpodcast. Haltet euch fest, denn wir sprechen unter anderem darüber, welche Serie Netflix erneut wegholzt und einstampft. Haltet euch noch mehr fest, denn an Trailern kam so einiges zusammen. Historisches Kampfflugzeuggeballer, spinnenartige Superheldinnen oder auch mysteriöse Privatdetektive. Hier ist für jeden was dabei. Ach ja, standesgemäß starten wir wieder mit unseren persönlichen Reviews sowie den aktuellen Release-Empfehlungen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mm. Schlanke 3 Wochen hat es gedauert, dass ich mal wieder sagen darf und heute mache ich super kurz. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny, wie geht's dir?
Oh, da habe ich jetzt noch nicht mal die Hose hochgezogen, das ging echt schnell.
Auf jeden Fall.
Ausgezeichnet, Alex. Ja, was heißt ausgezeichnet? Besser auf jeden Fall, denn die letzte Woche war jetzt nochmal on top nicht aktiv, weil meine Stimme
Bonus
versagt hatte, nachdem du uns ja letzten Monat einmal, glaube ich, kränklich ausgefallen warst.
Ja, es wird vermutlich jetzt im Winter nur noch schlimmer, aber so ist es halt. Und deswegen sind jetzt halt 3 Wochen geworden, aber...
War das gerade eine Überleitung zum Wetter? Wegen Winter? Oder?
Nein, ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen, weil viel interessanter ist ja tatsächlich, was wir heute alles mitgebracht haben, denn die 3 Wochen haben sich jetzt tatsächlich gelohnt und ich habe so trotz schon ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, dass durch eine der signifikanten News, die wir ja heute mitgebracht haben, Ende des SAG-AFTRA-Streiks tatsächlich so ein bisschen, ne, so alle Dämme sich gelöst haben und diese ganzen
sind, ja.
Social-Media-Kampagnen auf uns eingeprasselt sind und alle ihre wahrscheinlich schon ihre wochenlang hidden Videos endlich auf Premiere geschaltet haben oder so. Keine Ahnung, aber es war schon spürbar, fand ich auf jeden Fall.
Da ist schon einiges rausgeplumpst, ja. Und ein Schelm, wer da keine Korrelation sieht, ne, dass das eine mit dem anderen irgendwie zusammenhängen könnte.
Also ich meine, Netflix hat ja trotzdem fleißig weiter Trailer rausgehauen und wir hatten den ja Trailer in unserer Besprechung, aber nie, wenn du so wirklich einen großen Blockbuster hast und dir entgeht halt die Chance, dass quasi dein Cast, die Crew, der Regisseur, wie auch immer, auch noch zusätzlich auf ihren eigenen sozialen Kanälen da die Werbetrommel rührt, dann überlegt man sich vielleicht halt dreimal, ne, bis ob du da jetzt die Medienkampagne startest oder ob du halt, weiß ich nicht, versuchst auszuhalten.
Fühlt sich ja gerade schon wie ein Segway an irgendwie, mitten in den Content. Da war meine Stimme fast schon wieder weg. Ich versuche durchzuhalten.
Ja, dann ist das eine hervorragende Überleitung.
Da musst du aber, bist du auch kurz eingeknickt.
In die Ruckzuck-Reviews.
Ja, danke schön.
Da hat nämlich Ronny mit der angeknacksten Stimme wieder eine 2 stehen und ich nur eine 1.
Toll.
Genau, das heißt aber, ich bin ja hier vernünftig gewesen und habe nur eine mitgebracht. Ich habe ja auch ein bisschen was nachgeholen können tatsächlich in den letzten 3 Wochen.
Aber nur eine mitgebracht. 3 Wochen, eine Review. Das ist schon ein bisschen...
Genau,
also,
naja, ich habe mir hier
den... ein bisschen rechtfertigen, Alex.
Kann ich machen. Die Rechtfertigung ist der Rest der Episode. Fertig.
Oha, gut.
Weil wir haben jede Menge anderen Stuff, über den ich auch tatsächlich gerne sprechen würde. Also
Alex, das klingt heldenhaft uneigennützig. Das
richtig.
Lobenswert.
Und es ist ja nicht so, dass ich eine noch nicht mitgebrachte Ruckzuck-Review ist ja noch keine automatisch verlorene Ruckzuck-Review.
Das stimmt allerdings. Ich bin gespannt, wann du die anderen nachholen möchtest, Alex. Ah.
Genau, aufgehoben ist nicht, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum.
Hol sie alle raus, die Sprichwörter, ja. Warum denn nicht?
Und dabei belasse ich es jetzt und sage einfach mal, da du 2 mitgebracht hast, darfst du wieder die Unterseite des Sandwiches schmieren, in das ich mich dann so genüsslich legen werde, bevor du mich von oben bettest.
Kann ich das kurz sagen lassen? Bitte. Das hast du doch vorher ausgedacht.
Nein, in der Tat nicht, aber es rollte mir ganz organisch von der Zunge.
Es war wohl formuliert und es hat wirklich dazu geführt, dass mein Kopfkino angesprungen ist und ich das wirklich kurz verarbeiten musste.
Excellent.
Ah, schön. Gut, dann starte ich mal hier das große Schlemmerbuffet und es gilt ja gleich herauszufinden. Vielleicht haben wir Überschneidungen, vielleicht sind es ja nur zwei quasi verschiedene Werke,
Maybe, baby.
ja, die wir mitgebracht haben. Und wenn, dann wäre es eher noch wahrscheinlich, sehe ich die Tendenz bei meiner ersten Ruckzuck-Review, bei meinem ersten Film, den ich mitgebracht habe. Erster Film. Und zwar habe ich mir angeguckt Quiz Lady auf Disney Plus.
Nope.
Nee, klingelt nicht. Okay. Aber
Na
hast du
doch,
ihn
es klingelt
schon
schon, aber nicht gesehen.
Okay, aber hast du ihn noch gar nicht gesehen? Gesehen,
Nee,
gesehen? Okay.
nein, nein, ich kenne den Trailer und that's it.
Wir hatten ihn nicht mitgebracht in der Sendung, vielleicht
Nee.
aus gutem Grund, kam am 3.11. auf die Disney Plus Plattform, ist ein Film von Jessica Yu und es spielt unter anderem mit Awkwafina in der Hauptrolle und jetzt muss ich kurz scrollen, natürlich habe ich mir das nicht auswendig gemerkt und Sandra Oh ist zum Beispiel noch mit an ihrer Seite, also sie spielen hier eigentlich ein
Sind das
Duo
Geschwister
an
oder so?
Hauptcharakteren,
Oder wie
genau,
ist
sie
das?
spielen
Ja.
Geschwister. Will Ferrell ist noch mit dabei und Jason Schwartzman möchte ich hier noch erwähnen. Und um was geht's in diesem Film
Nice.
namens Quiz Lady? Ich habe mich bei IMDb bedient, von daher. Die verkrampfte, von Game-Shows besessene Anne muss sich mit ihrer chaotischen Schwester Jenny zusammentun, um die Spielschulden ihrer Mutter zu begleichen. Als in diesem Zusammenhang auch noch Annes geliebter Hund entführt wird, begeben sich die beiden auf eine Reise quer durchs Land, um das benötigte Geld zu beschaffen. Dazu müssen sie Annes Fähigkeiten nutzen, indem sie zu der Game-Show Championess machen, die sie schon immer sollte. So. Ja, es ist
Das
Übersetzungs-KI, es ist
rollte
rollt
von
nicht
der
ganz so
Zunge,
gut,
ja.
ne? Aber was soll's? Man hat, glaube ich,
Okay,
erfassen
ich
können,
habe da
was
so ein
es
kleines
geht.
bisschen John Wick rausgelesen gerade.
Ja, also der Hund lebt noch, das kann ich schon mal verraten.
Okay, gut.
Ansonsten gibt es wenig Parallelen, glaube ich.
Das dachte ich mir.
Ja, man muss auch sagen, und da hüpfe ich direkt zu Bild und Ton, es ist, und mehr kann ich fast eigentlich gar nicht bei diesem Film umreißen, es ist, wenn du diesen Film guckst, es ist ein sehr, sehr klassischer Comedy-Stil, den du serviert bekommst. Es ist sehr high-key ausgeleuchtet, es ist sehr bunt, mehr oder weniger, möchte man sagen, also schon ein bisschen quietschy. Es gibt jetzt keine großen, harten Kontraste. Es ist wirklich so eine Top-Notch- US-Comedy. US muss man vielleicht noch hinzufügen. Und damit komme ich schon in meine Kritik. Das war für uns hier, für meine bessere Hälfte und ich, war das so, wir wissen gerade mal nicht, was wir wieder schauen sollen. Schmeißen wir den mal rein, kam frisch auf die Plattform und kann ja nicht wehtun. Und ein bisschen tat die erste Hälfte des Films dann doch weh, denn wir fanden beide die erste Hälfte wirklich extrem zäh. Der Humor oder zäh, der Humor startet sehr übertrieben. Das Schauspiel auch von Awkwafina und Sandra Oh ist extrem überzeichnet, immer drüber, ein gutes Stück drüber. Und die Figuren und Situationen sind auch sehr hektisch skizziert, aber irgendwie die Situationskomik und die Witze so richtig zünden die alle nicht so in der ersten Hälfte. Sie verpuffen.
Interessant, ich hätte jetzt gedacht, dass du wieder eine Laudatio hältst, so wie bei,
Und
oh
Barb
Gott,
and
wie hieß
Star.
der? Aha, ja, genau das,
Bubble
ja.
Star, Go to Vista Nimal, genau. Letztens an diesem Wochenende nochmal gesehen. Und einen neuen Fan damit kreiert, Alex. Also bitte, Respekt.
You win some, you lose some.
You're lost, Alex. Wo war ich stehen geblieben? Also mehr als müde Lacher waren da nicht drin, fand ich, in der ersten Hälfte des Films. Und dann, also wir waren schon kurz davor zu sagen, wollen wir ihn jetzt wirklich noch zu Ende gucken? Also ich war
Krass,
wirklich
okay.
überrascht auch, warum er für mich jetzt nicht so gezündet hat. Weil der Trailer war eigentlich so, ja, das ist harmlos, aber irgendwie witzig. Die zweite Hälfte wird dann ein bisschen besser. Du hast, wie gerade in der Synopsis angerissen, eine Roadtrip-Komponente zündet bei mir immer gut. Jason Schwartzman kriegt endlich länger seinen Auftritt im Film. Er spielt so einen netten, nerdigen, schmierigen, intriganten Game-Show-Mitspieler. Und seine Rolle ist einfach so, auch überzeichnet, aber so einfach, ja, einfach schmierig, intrigant und gleichzeitig spielt er den netten Schwiegersohn-Verschnitt von nebenan. Das macht er ganz gut. Das war für mich so ein kleines Highlight. Ansonsten ist alles absolut in der Story vorhersehbar, was da passiert. Aber dadurch, dass du diesen Schwesternkonflikt, den es da noch gibt, die ganze Zeit schon miterzählt bekommst, kriegt die Story so in der zweiten Hälfte einfach ein bisschen mehr Tiefe, es wird ein bisschen wärmer, es wird ein bisschen herziger, du gewinnst vielleicht ein bisschen auch die Charaktere mehr zu schätzen, es wächst alles so ein bisschen mehr ans Herz, wie gesagt. Und dadurch, und dann komme ich zu meinem Fazit, ist also Quiz Lady, was eigentlich so erst als sanfte Abendunterhaltung gedacht war, aber fast abgebrochen wurde, weil es zu zäh und gleichzeitig eine zu überdrehte Komödie ist. Das war ein Satzbau, den kriege ich nicht mehr gerade, deswegen sage ich einfach, also erst im Verlauf der Geschichte kommt es dann zu einem kohärenten Ganzen zusammen, welches unterhält, auch ein bisschen glaubhaft ist, was so quasi die Grundstory angeht und dann auch so auch ein paar Emotionen weckt, weil es dann genau weiß zum Schluss, ne, welche Knöpfe es noch drücken muss, damit das Ganze funktioniert. Und dadurch erhält man letztlich eine nette Komödie, aber der Weg dahin, der ist schon ein bisschen steinig bis zum Ende dann, wo man dann sagt, ja, war eigentlich doch ganz okay. Das Internet ist da nicht ganz so auf meiner Seite, würde ich sagen, aber auch nicht ganz so euphorisch. Bei IMDb, da steht das Rating bei einer 6,7. Also okay, gut, ja, wenn man es mal so einkreisen darf. Bei Rotten Tomatoes ist der Score wesentlich besser, würde ich behaupten. 78% Kritiker-Score und direkt anschließend 82% Zuschauerscore.
Interessant.
Also der ist schon...
Merk dir das mal für, was ich mir gleich mitgebracht habe.
Okay, da kommt gleich wieder eine Schere in dem Sinne.
You see.
Okay. Ich war hin und her gerissen. Für mich war es halt super in der Waage, beide Filmhälften. Und deswegen kriegt er auch direkt bei mir den Mittelwert aus 5 Sternen, nämlich 2,5.
Ja, das war aber noch ganz, fast noch ganz ordentlich. Hätte ich jetzt schon fast nicht mehr mit gerechnet nach der... Nachdem, was du so geschildert hast, wie die erste Hälfte sich präsentiert.
Wie gesagt, kann man einwerfen, aber ich fand die erste Hälfte, hui, die war schwierig und zum Glück hat er noch die Kurve gekriegt und von daher...
Mich hat der Trailer auch nicht angemacht, die steht zwar auf Aquafina, aber ja. Ich hätte es aber auch erwartet, dass es einfach so eine harmlose Nummer wird, wo du halt einfach sagst, ja, kann man gucken und dann ist es halt so 90 Minuten rum, no hard feelings.
Ja, ne? Vielleicht hast du ja auch irgendwann nochmal den Bedarf, den doch nochmal danach zu holen und so und dann kannst du mir nochmal die Einschätzung zu der ersten Hälfte bringen. Vielleicht war ich da auch ein bisschen zu hart, aber wir waren zu zweit, von daher dachten wir, okay, wir können nicht so nah auseinanderliegen mit unserer Meinung, irgendwas Wahres müsste dran sein.
Ich bin immer noch auf der Mission 2023, eine, für die ich, die ich mit meinem Namen vertreten kann, Top 10 zu erstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Stand jetzt, kann ich ja schon mal vorspoilern, sind mindestens Platz 9 und Platz 10 ganz nette Filme so. Aber die haben eigentlich in meinen Top 10 nichts verloren so.
Ach Gott, das
aber
ist wirklich...
Aber Stand jetzt, weißt du, Stand jetzt ist es halt so ein, ja, ich habe aber noch nichts gesehen, dass die halt rausschiebt. Und von daher stehen sie
ich wollte
halt
gerade sagen, aufgrund des kleinen Anteils rutscht dann mittlerweile auch das Mittelmaß rein.
Genau, so und deswegen... Das dachte ich mir, lass uns doch mal ein bisschen in die Gänge kommen.
Ja.
Als am 10. November dann The Killer von David Fincher auf Netflix erschienen ist, nach einem super limitierten Kino-Run.
Oh, na, da bin ich aber
mal
gespannt.
Ich bin ja ein riesiger David Fincher-Fan. Also ich meine, der hat sich mit Fight Club ein Podest gebaut. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist, glaube ich, unkritisch.
Amen,
Ich fand auch sein Gone Girl sehr, sehr, sehr gut. Und ich hatte das Gefühl, das geht in, ich persönlich,
naja, alles gut.
7,
ja,
viele auch nicht drüber sprechen, ne? Social Network, also die Vita ist unstrittig, dass das eigentlich immer mindestens boxsolide Hand und Fuß halt so, ne? Und jetzt kommt ja noch der Kicker, und das wussten ja die meisten nicht, und ich glaube, wir hatten nur kurz drüber gesprochen, The Killer basiert auf einer Comic, auf einem französischen Comic.
Ich glaube, wir hatten es angerissen irgendwo.
Genau, und der Zeichner, ich will jetzt seinen Namen nicht butchern, Luc Jacquemont, der hat auch hier am Drehbuch mitgearbeitet tatsächlich.
Nice try.
Und die arbeiten seit 2007 schon an der Adaption. Und das ist soweit interessant, als dass der Comic 98 gestartet ist bereits und bis 2014 lief.
Ah.
Das heißt, während der Comic noch erschienen ist, die hatten eine größere Pause drin, 2003, und dann ging es 2007 weiter und dann wieder 2009. Da kam immer so abgeschlossene Trade Paperback Sachen, so mit, weiß nicht, 120 Seiten oder so. Und das heißt, die haben schon an der Adaption gearbeitet und da hat David Fincher auch schon die Rechte sich gesichert, 2007, während der Comic noch ongoing war sozusagen. Das ist ja schon mal interessant, ne? Hat dann aber trotzdem ja, ne? Wenn man Mathematik glaubt, die haben dann, ich glaube, effektiv angefangen dran zu arbeiten, 2021, glaube ich.
Ja, und er hat es bis dahin nicht abgegeben, also er glaubt ja.
Er hat es bis dahin nicht abgegeben und hat halt dann 14 Jahre hat es dann halt gedauert, unterm Strich, ne? Und ich habe die ersten 7 von diesen, ich weiß gar nicht, wie viele es in Summe sind, 12 Büchern gelesen.
Ach, du bist da sogar richtig im Game drin, das habe ich wiederum nicht gewusst.
Genau.
Da will ich jetzt aber Insights ohne Ende hören gleich.
Genau,
Alex.
Das jetzt
oh, da fängt er zu lachen.
Das ist die spannende Nummer, denn...
Ausgezeichnet.
Oder lass uns erstmal vielleicht anders aufziehen. Ich hatte ja gesagt, ich will nicht, dass die Leute sich jetzt zu lange den Rotten Score merken müssen.
Ja, alles gut, Alex. Zäum das Pferd auch von hinten oder von vorne seitlich, wie du willst.
So, jetzt kommt der Schock kommt vielleicht erstmal im IMDb. Da steht The Killer aktuell bei einer 6,8.
Das ist Quizlady-Niveau, um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
Das ist nicht mal mehr eine 7, will ich dazu sagen, was ja immer so unser Schwellenwert ist für eine boxsolide Bescheinigung, wie wir immer so schön sagen. Und jetzt kommt der Watsch ins Gesicht. 85% Kritikerscore, 59% Audience-Score für
gut.
The Killer.
Also es ist ja noch nicht offiziell rotten.
Es ist noch keine super, das ist offiziell rotten. Und es ist noch keine super krasse Schere, ich glaube ab 60.
Ab 60 ist rotten schon? Mhm. Ah, okay, ich dachte ab 50.
Oder unter 60, so. Wie immer.
Gut, dann ziehe ich das zurück, dann ist er ganz knapp.
Ich habe hier eine brutal umgekippte Popcorn-Schachtel als Icon.
Okay, lass ihn mal so stehen. Das heißt, aber es ist jetzt auch
nichtsdestotrotz,
es ist nicht so die Mörderschere.
Du warst bei 82 oder so,
ja,
ne?
Ja, genau, ich war um die 80.
Es ist keine Mörderschere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, rein die Optik für einen Fincher-Film erwarte ich eine andere, was auch einfach die Scores betrifft, so.
Und auf welcher jetzt Seite, wenn wir gleich feststellen,
dazu,
findest
genau
du dich denn dann wieder?
Also wir haben Michael Fassbender in der Hauptrolle. Der ist on point gecastet für die Figur, wenn du die Comics gelesen hast, finde ich. Und wie er sich dort präsentiert, es gibt ganz viele interne Monologe im Comic, die werden auch hier überführt. Es ist also ganz, ganz, ganz viel Voice-Over den ganzen Film, denn die Figur des Killers selber, die redet auch im Comic nicht sonderlich viel. Und das ist auch hier so. Aber wir kriegen ganz viel mit über die Tonspur, an was er für Werte vertritt, was er für Gedanken hat. Und da ist ganz viel tatsächlich, und das kriegt man ganz gut mit, wenn man den Comic gelesen hat, das ist wirklich so eine Destillation, die da gelungen ist von diesen Ansichten, die man ja über hunderte Seiten dann halt ausbreiten kann, jetzt so in 2 Stunden reinfließen zu lassen.
Mhm.
Was nicht so gut gelungen ist, ist die Handlung an sich ist relativ überschaubar. Es geht im Prinzip eigentlich darum, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, er ist ein Auftragsmörder, er macht das beruflich, professionell schon seit Ewigkeiten, hat da seine ganz klaren Regeln und seinen eigenen Kodex, woran er sich zu halten hat, damit da dieser Job funktioniert und er gut drin ist. Und er verkackt seinen Job. Er schießt daneben auf gut Deutsch. Und dann fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Dann ist er quasi verbrannte Person. Alle, weiß ich nicht, Auftraggeber, alle, die ihn kennen, irgendwie involviert sind, versuchen ihn loszuwerden. Er ist quasi so dieses das Loose End, das man loswerden muss. Und er versucht dann aber, das quasi alles wieder gerade zu rücken, zuzusehen, dass er quasi nicht den Rest seines Lebens über die Schulter schauen muss. An für sich eine ganz nette Idee, aber der ganze Plot ist da doch relativ straightforward an der Stelle und an keiner Stelle, nicht mal bis zum großen Finale, kam halt, und auch da muss ich gestehen, hatte ich erhofft, dass es so einen Fincher-Kniff gibt. Es muss jetzt nicht auf Fight Club-Niveau sein, es muss auch nicht auf Gone Girl-Niveau sein, aber irgendeinen Twist hätte ich mir irgendwie schon noch erhofft, aber der bleibt aus, der kommt einfach nicht.
Ja.
Diese Nummer wird einfach fertig erzählt und das ist okay gemacht, ja. Wenn du sagst hier so Bildton, das ist alles gut gemacht. Es gibt eine etwas längere Actionsequenz, die fühlt sich sehr echt an, sehr nah an. Ich hatte so ein bisschen Jason Bourne-Vibes, ne? Keine Musik, einfach nur rohe Mische. Es sah relativ echt aus, auch von den Moves, weil es wirkte nicht unglaublich choreografiert. Und ansonsten ist dieser ganze Film aber, und ich glaube, das ist gewollt, bleibt relativ flach. Du hast das, glaube ich, irgendwann mal verglichen mit so einem, oder ich, oder wir mittlerweile.
Sag wir, Alex, ja.
Mit diesem Puls, ne?
Ja.
Und der Film, der bleibt halt bei so einem ruhigen, weiß ich nicht, 75 BPM. Und es gibt halt kaum Ausreißer, weder inszenatorisch
darf ich dich
noch.
Warst du am Flatlinen?
Noch nicht ganz am Flatlinen, aber ist auch nicht so, dass ich, dass es viele Momente gab, wo mein Herz tatsächlich wie
diesen
Geschäft höher geschlagen
oder
hat.
Oder das, ja. Okay, verstehe.
Du hattest jetzt neulich bei deinem Actionstreifen auch diese musikalische Untermalung, diese Matte erwähnt.
Bei Kandahar, der wabernde Droney-Soundtrack, der da einfach nur waberte, ja.
Und auch hier, vielleicht lag das daran, dass ich dich noch im Ohr hatte ein bisschen und dadurch ein bisschen ein Ohr dafür besonders hatte.
Okay.
Aber auch hier fand ich, war das halt so, es wirkt alles, weiß ich nicht. Es gibt eine coole Rolle von Tilda Swinton, die gefühlt auch sich entschieden hat, vor 20 Jahren nicht mehr zu altern, habe ich den Eindruck.
Ja, gutes Recht, Alex.
Ja, Chapeau an der Stelle. Und ich weiß nicht genau, wo der Film hin will. Ich habe das Gefühl, er hat nicht das volle Potenzial ausgeschätzt und er macht erst recht für mich nicht so wirklich den Eindruck, als wäre es etwas, das wo quasi die Besten der Industrie 14 Jahre dran mariniert haben.
Ja.
An manchen Stellen merkt man das, ja, an anderen Stellen aber überhaupt nicht. Und der Scope passt, der macht sich nicht größer, als er ist, er macht sich nicht kleiner, als er ist. Ich finde, Fassbender ist on point gecastet, aber dieser Comic gibt so viel her. Und ich weiß, in 2 Stunden kannst du es nicht so viel erzählen, aber vielleicht ist das hier wieder ein gutes Beispiel, dass eine richtig gut produzierte, von mir aus nennt's Limited Series oder mach eine richtige Serie draus, besser funktioniert hätte als dieser 1:58 Netflix-Film. Von daher ist es jetzt für mich persönlich kein gutes Aushängeschild gewesen für die Comic-Reihe, die ich bevorzugen würde. Ich habe ihm noch 3,5 Sterne gegeben. Rückblickend muss ich aber sagen, das könnte so ein bisschen daran liegen, dass ich halt gefanboyt habe, weil ich den Comic wirklich gut finde.
Ja.
Vielleicht wären es seriöserweise eine 3. Ich bin aber trotzdem bei 3,5 gelandet und um dann jetzt diese Nummer rund zu machen, weil du mich gefragt hast, wo am Ende des Spektrums ich lande. Also bei Rotten bin ich weder bei 85 noch bei 58. Ich bin bei 70, genau in der Mitte. Und beim IMDb bin ich ja relativ nah dran mit den durchschnittlichen 6,8. Von daher ist es jetzt keine vertane Lebenszeit. Aber ich bleib dabei, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, ich hatte mir schon bei einem Fincher-Film einfach ein kleines bisschen mehr erhofft. Fertig.
Ah, danke. Ich wollte dir jetzt quasi nicht in diesen epochalen Monolog einfallen und wollte nicht vorwegnehmen, dass ich ihn auch geguckt habe, Alex. Und ich würde jetzt mich einfach quasi an dich dranhängen und dein eigenes persönliches kleines Gegengewicht sein und würde sagen, ich gebe ihm gerne 3 von 5 Sternen, weil ich habe bringen das Fanboy quasi Fähnchen jetzt nicht mit. Und ich habe quasi jetzt dir fleißig zugehört, weil ich dachte so, ja, ich würde, glaube ich, das meiste, was du gerade gesagt hast, unterschreiben. Ich fand den Start des Films großartig mit diesen inneren Monologen, dass er extrem ruhig anfängt, 10 bis 15 Minuten, dich da wirklich extrem sanft in diese Welt halt reingleiten lässt. Und dann fand ich die Story auch so ein bisschen, ja, habe ich schon mal gesehen, weiß gerade nicht so, ob das jetzt was Neues und Spannendes für mich ist. Hatte enorme Probleme dadurch, dass er für mich kein richtiger Protagonist ist.
Nee. Weil eigentlich er ist ja nicht mal ein Anti-Hero, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Und deswegen
ist hatte
ich so meine Probleme, da jetzt mitzufiebern ein Stück weit. Und ich hatte Probleme, gerade am Anfang auch diesen eigentlichen Konflikt für mich logisch auseinander zu klamüsern, denn er wird ja sein Zuhause wird ja quasi überfallen, während er nicht da ist.
Ja, da versucht man ja, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Sympathien und die Empathie im Zuschauer zu wecken dadurch. Ne? Wenn sie nicht durch den, ich sag mal, Protagonisten, durch die Hauptfigur geweckt werden kann, dann versucht man da so dieses Momentum zu erzeugen und zu sagen, und jetzt sind wir bei ihm.
Das kann ich dramaturgisch absolut nachvollziehen, aber erzählerisch konnte ich nicht nachvollziehen, warum, wenn man irgendwie ein Telefonbuch hat, wo alle Killer mit Adresse drin verzeichnet sind und andere Killer auf ihn aufgesetzt werden, warum schlägt man da irgendwie nur die Freundin zu Hause zusammen? Sinnlos, anstatt einfach mal sie zu knebeln, zu warten, bis sie einfach nach Hause kommt und dann ihn gezielt um die Ecke zu bringen. Das habe ich nicht verstanden. Aber sei es drum. Das hat mich halt, wie gesagt, die ganze Zeit beschäftigt. Mittlerweile habe ich meinen Frieden damit geschlossen und dachte auch, gut, es kommt auch kein krasser Kniff mehr, sondern es wird halt relativ straightforward, ohne Überraschung, runtergespielt, möchte ich fast meinen. Und deswegen war ich da auch ein bisschen enttäuscht zum Schluss.
Ja. D'accord, ich meine, wie gesagt, jetzt haben wir 3 und 3,5 gegeben, das ist jetzt immer noch nicht schlecht, aber wie du auch sagst, ich hatte schon eine gewisse Erwartungshaltung, wenn Netflix hier mit David Fincher,
Mindhunter-Serie
gemacht, gehört mit zu den besten, was du auf Netflix gucken kannst, aus meiner Sicht, und deswegen dachte ich mir, oh, ihr habt doch schon eine Serie zusammen produziert, gemeinsam, und das war richtig, richtig gut, und hier wäre es vielleicht die bessere Variante gewesen, denn was du sagst, ist die erste Viertelstunde mit diesem Warten.
Ja.
Warten. Das ist ein großes Thema im Comic, das immer wiederkommt mit diesem Warten, ja, schon wieder warten, 5 Tage warten, 10 Tage warten. Ich bin das gewohnt, ich weiß das, ich kann das und so weiter. Es kommt immer wieder, es ist so ein wiederkehrendes Thema und deswegen war es halt total witzig, dass sie damit anfangen. Und ich fand auch, das war ein starkes Intro, weil es hat nicht polarisiert, aber es war schon nicht, was man gewohnt ist. Und ich dachte nur, wenn sie das jetzt aufrechterhalten und dann, wie du sagst, sind sie so ein bisschen in so ein Schema F verfallen. Und ja, auch das Finale mit Tilda Swinton, Spoiler ist es jetzt nicht wirklich, aber als diese Figur eingeführt wird, das fand ich auch nochmal ganz nett gemacht so.
Ja.
Aber wie du sagst, es ist dann einfach so, jetzt ist Schluss. So, es gibt dann keinen mehr mit so einem, was? Deshalb? Ach so, krass, sondern, ja.
Ja, okay. Bin gespannt, was da so zurückkommt zu Netflix. An positiven oder nicht positiven Feedback im Sinne von Kinotickets, die man vielleicht gekauft hat, oder halt jetzt Views.
Bin auch gespannt, ob es gegebenenfalls zu einer Oscar-Nominierung für irgendwas reicht. Wenn es halt Fassbender Hauptdarsteller ist, keine Ahnung.
Ja, boah.
Glaube ich fast nicht dran.
Ich habe jetzt da nicht so viel gesehen, ehrlich. Haben wir ja gerade aufgeschlüsselt, ich jetzt nochmal reingekrätscht von hinten.
Was bei meiner Frau übrigens hängen geblieben ist, Fun Fact, Deep Cut, wie unglaublich praktisch es ist, dass es Schlösser mit Fingerabdruckscanner gibt. damit du als professioneller Killer nicht mit so einem riesigen Schlüsselbund rumlaufen musst mit 150.000 Schlüsseln dran und nicht weißt, zu wem welcher gehört. Solange du deinen Fingerabdruck dabei hast, ist es scheißegal. Voll praktisch, oder?
Das ist doch aber nicht so weit praktisch, wenn dir irgendjemand auf der Spur ist und Fingerabdrücke nehmen kann, oder? Das wirst du doch eigentlich vermeiden. Und dann hast du überall Schlösser mit deinem Fingerabdruck drauf.
Ja, du musst ja wissen, welches Schloss zu dir gehört. Das ist ja dann auch der nächste Schritt. Aber an für sich fand ich das auch ganz witzig und wir saßen halt da und dachten, das ist ganz witzig. Wenn du so Profikiller bist, machst du es auf jeden Fall wesentlich einfacher.
Ja, okay, steile Hypothese, lass ich mal so stehen.
Gut, was hast du noch als zweites mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht und das habe ich letztendlich mal nachgeholt, denn das Ding kam am 31.03. in die Kinos und zwar Tetris. Oder wie man hier sagt, Tetris.
Die Apple TV Plus Produktion.
Richtig, Apple TV Plus Produktion. Regie hat geführt John S. Byrd und es spielt unter anderem mit
Mr. Kingsman.
Mr. Kingsman, Taron Egerton. Also er spielt die Hauptrolle. Ja. Und dann, ich sag mal, es gibt noch einen diversen Supporting Cast. Toby Jones ist vielleicht noch der, den man am ehesten wiedererkennt. Mhm. Ansonsten schaut mal bei IMDb rein, da kriegt ihr das zusammen. Und es geht um Folgendes.
Welche Wette hast du verloren, dass du den Film geguckt hast noch? Oder wie kam das dazu?
Also, es war folgendermaßen. Wir hatten damals über den Trailer gesprochen. Da bin ich mir relativ sicher noch.
Aber, ja.
Genau. Haben gesagt, sieht interessant aus. Zum Schluss gab es im Trailer so ein paar CGI-Sachen, wo wir dachten so, oh, naja, vielleicht lassen wir den mal stehen. Und warum ich den jetzt geguckt habe, ist, dass er doch da im World Wide Web relativ viele gute, positive Rezensionen mit auf den Weg bekommen hat. Und da dachte ich so, dann gucke ich mir den dann doch mal
an. Dann klären Sie auf.
Genau. Es geht um Folgendes. Der unternehmungslustige Spieleentwickler Hank Rogers riskiert alles, um mitten im Kalten Krieg mit den Bürokraten der Sowjetunion ein Geschäft über die internationalen Lizenzrechte für eines der bekanntesten und meistgespielten Spiele der Geschichte auszuhandeln.
Ah, okay, gut.
Naja, also für alle, die jetzt noch nicht ganz folgen konnten, es geht tatsächlich um das Spiel Tetris. Und die wilde Geschichte, weil es basiert ja auf wahren Begebenheiten, auch Hank Rogers, wie gesagt, die Namen sind alle echt, hat es alle gegeben, die Person. Es geht darum, wie die Lizenzrechte von dem russischen Entwickler, der es erfunden und entwickelt hat, irgendwie über Amerika teilweise zu Nintendo nach Japan gekommen ist. Mhm. Ich fange wieder an mit Bild und Ton. Das ist bildtechnisch recht ordentlich, würde schon fast sagen dick, hinsichtlich der Sets und von der Ausleuchtung etc.
Apple.
Ja, lass ich mal so stehen. Ja, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, ob ich jeden Apple-Film jetzt quasi so huldigen würde. Der Vorteil bei Tetris ist, es gibt unglaublich viele Dialoge, was den Scope prinzipiell witzigerweise klein hält, weil es spielt viel in Räumen, es spielt viel in Fahrzeugen, etc. Es spielt dann so gesehen auch in vielen Ländern. Aber wie gesagt, das, was du siehst, ist immer irgendwie in Räumen. Deswegen kriegen sie, glaube ich, den Scope relativ gut klein gehalten, wenn du verstehst, was ich meine. Genau. Was ich toll finde, und das wird auch dir gefallen, man spielt permanent mit so 8-Bit-Grafiken. Die wirken als Trenner. Da kommt mal eine Trickblende, wo dann das ganze Bild plötzlich zu 8-Bit verschwimmt und dann kommt man in die nächste Szene.
Macht das Sinn? So, ich fand das halt, ich weiß nicht, wie das thematisch, kommt das zusammen?
Es ist
so ein Kalte Krieg-Story irgendwie.
Man akzeptiert es. Der Film ist Kalte Kriegsmäßig oder im Verhältnis zum Kalten Krieg trotzdem bunt und knuffig und schön ausgeleuchtet. Okay. Der ist jetzt nicht so gritty und so, die bösen Russen da irgendwie so halb schwarz-weiß, Red Heat-mäßig, sondern es passt irgendwie. Und am Anfang, dadurch, dass du die schnellen Dialoge hast, dass du eben, wie gesagt, Taron Egerton hast, wirkt es fast immer so ein bisschen wie Scott Pilgrim. Also es ist übertrieben, weil es halt überhaupt gar nicht da rankommt an diesen audiovisuellen Stil. Aber du nimmst es so hin und es wird halt permanent immer wieder so leicht eingestreut. Weißt du, Alex, es ist ein Stilmittel, was bis zum Schluss halt durchgehalten wird.
Okay, da kriegst du mich dann mit.
Ja, und auch der Soundtrack spielt dann immer mit so ein paar 8-Bit-Melodien und das ist schon ganz cool. Aber wie im Trailer tatsächlich, in der zweiten Hälfte fallen viele CGI-Compositings negativ auf. Da gibt es diese Militärparade, die haben wir im Trailer gesehen, die sieht stark nach Fake aus. Und wir haben zum Schluss unseren Protagonisten auf der Flucht vor dem KGB. Da wird auch mal in der Verfolgungsjagd zu Fuß plötzlich so ein Background ausgetauscht, so ein Setpiece, wo ich nicht verstanden habe, warum sieht es nicht so gut aus. Und die Verfolgungsjagd in Fahrzeugen durch eine russische Stadt, ich bin mir gerade gar nicht sicher, war glaube ich Moskau, ist zu 90% aus dem Rechner. Das sieht vom Rendering gut aus, aber die Physik, wie Autos sich da bewegen, das ist irgendwie so, das ist ein bisschen daneben. Und es gibt dann auch so eine Drehbuchlogik, wo ich nicht verstanden habe, okay, es war Fahrzeug an Fahrzeug und trotzdem schaffen es die Guten dann mit einem riesigen Vorsprung rechtzeitig im Flugzeug zu sein und abzuhauen, das ist so, irgendwie kommt nicht so gut zusammen. Also auf den letzten Metern büßt er halt bei dieser, also speziell im Visuellen, mit der sonst sehr guten Qualität so ein bisschen ein.
Okay.
Insgesamt muss ich aber sagen, es gibt viele Szenenwechsel, es gibt viele Handlungsorte, es gibt viele Dialoge. Dadurch hat der Film unglaublich hohes Tempo, also nicht so überfordernd hoch, aber schon ein sehr hohes Tempo. Das wird durch Grafiken und Rückblicke noch verstärkt. Du hast sehr schöne szenische Auflösungen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird in Russland versucht, mehrere amerikanische oder internationale englisch sprechende Parteien gegeneinander auszuspielen, wie man jetzt als, aus russischer Sicht das meiste aus den Lizenzrechten rausholen kann. Und das ist super funny geschnitten, weil du bist immer in einem Raum, es läuft immer einer von Raum zu Raum und eine gleiche Person und verhört alle anderen. Und es ist halt super, super schön geschnitten, super schön inszeniert, witzig und spannend. Es ist für Spielnerds, glaube ich, sehr schön, weil die Geschichte an sich super interessant ist. Du hast viele Retro-Vibes, wird auch mit alten Songs gespielt. Es gibt eine Szene, wo quasi der Gameboy in so einem Geheimlabor unter einem Tuch vorgeholt wird und dann so, oh wow, technischer Meilenstein, so weit ist die Menschheit aus heutiger Sicht super funny und schön einfach nur. Und was ganz nett ist, Hank Rogers, also die Hauptfigur, erhält noch ein bisschen mehr Tiefe durch die Einbindung rund um seine Familie. Das wirkt ein bisschen gekünstelt an einigen Stellen. Dadurch wirkt es nicht ganz so stark, aber es ist eine ganz nette Komponente, die sie auch noch mit reingebracht haben. Und was eher neutral ist noch insgesamt, ist, dass die Geschichte, das merkst du schon, also es muss einfach so sein, schon noch ein bisschen mehr aufgeblasen ist als das, was wahrscheinlich damals passiert ist. Also es ist schon sehr Spy-Thriller-mäßig, schon so, so halber Spionage-Film, aber immer irgendwie auf eine witzige Art und Weise. Aber es gibt dann zum Beispiel auch, hier spielt mit Igor Grabuschow, den kennt man, glaube ich, sonst nicht so aus internationalen Produktionen. Der spielt halt hier den richtigen, fiesen, lederjackentragenden KGB-Oberschurken. Ne? Das ist schon so ein bisschen, okay. Ich nehme es mal so hin. Und insgesamt, wie gesagt, vom Trailer waren wir beide ein bisschen abgeschreckt, aber es gab viele positive Reviews. Und es ist witzig gemacht, wie halt diese Entstehungsgeschichte von Tetris, also dieses Videospiels, in eine fast schon groß angelegte Agenten-Spionage-Füller-Geschichte reingegossen wird. Und durch das Beleuchten dieser Geschichte, inklusive, wie gesagt, diese 8-Bit-Spielereien und dem Kniefall vor dem Gameboy, trifft man, glaube ich, viele nerdige Spielerherzen. Das Tempo ist hoch, die Geschichte, wie gesagt, an einigen Stellen sicherlich aufgeblasen und dramatisiert, aber es sorgt durchweg für Unterhaltung. Zum Schluss schwächeln die visuellen Effekte. Das fand ich so, oh Gott, jetzt aber bitte schneller durch die Szene, sonst kriege ich hier echt gerade ein bisschen, sonst rollen sich hier gleich die Nägel hoch. Aber in Summe finde ich, ist ein rundes Ding und es hat vor allem halt über weite Teile oder weitestgehend super Spaß gemacht, das zu gucken. Das Internet sagt auch, ja, bocksolide, IMDb steht es bei einer 7,4, Rotten Tomatoes Kritiker-Score 82, Zuschauer-Score 87%, also ist da gut oben aufgehängt und ich gebe locker easy gerne 4 von 5 Sternen und gebe auch gerne Empfehlung raus, wenn du mal wieder Apple TV Zugang, Probeabo schon du hast.
Witzig, dass du das sagst, jetzt in dieser Woche, wenn man eine PlayStation hat und du die Apple TV App runterlädst und dich einmal einloggst mit einem oder einen neuen Account anlegst, 3 Monate frei.
Na dann Mensch, Alex.
Muss dann auch nicht auf der PlayStation gucken, aber genau, wer PlayStation hat, kann 3 Monate for freezies absahen.
Was für ein Zufall.
Hat er gemacht und ich will nichts sagen, aber Monarch, liebe Leute,
okay.
Apple TV.
Ist,
just saying.
Für alle, die nicht wissen, von was du gerade gesprochen hast oder ob du dich verschluckt hast oder Schlaganfall hast, würde ich einfach mal zum nächsten
zur nächsten
Rubrik hüpfen. Ich habe jetzt viel geredet, muss gerade noch mal ein bisschen ausholen.
Muss leider noch weiterreden.
Denn wir waren jetzt quasi, haben 3 Wochen hier kränklich die Füße hochgelegt, also vor allem auf meiner Seite kränklich. Und ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, was jetzt eigentlich so die letzten Wochen rauskam und was wir uns die nächsten 1-2 Wochen vielleicht auf die Watchliste schieben sollten. Am 16.11. kam die Vorgeschichte zu The Hunger Games raus, die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Meine bessere Hälfte hat schon gesehen, meinte, gut. So.
Ich habe schon gefühlt die letzten 3 anderen nicht mehr gesehen.
Ja, für mich der erste Teil, cool. Alles, was danach kam, war so irgendwie so eine stetige Abgesang. Ist ja auch wurscht. Am 17.11. kam Scott A Pilgrim Takes Off auf die Netflix-Plattform. Ich weiß nicht, hast du da schon mal reingeguckt?
Check.
Okay, dann lassen wir das so.
Voll check.
Ja. Okay. Rustin. Vielleicht. Okay,
Rust eine neue Ruckzuck-Review, sorry.
Jetzt lass mich doch mal ausreden, verdammt.
Eine Ruckzuck-Review,
was ich erlaube. Rustin kam auch am gleichen Tag auf die Plattform, ist so ein LGBTQ-Drama mit Colman Domingo in der Hauptrolle, sah sehr interessant aus. Was sich jetzt durch die Hintertür geschlichen hat auf die Prime-Plattform, ich hab's gesehen, ich war Zeuge, Landscape with Invisible Hand, Landschaft mit unsichtbarer Hand, ein abgefahrener Sci-Fi-Komödie mit Tiffany Haddish unter anderem in der Hauptrolle. Habe ich mich gefragt, ob das jemals nach Deutschland kommt. Jetzt ist es auf der Amazon-Plattform. Habe es noch nicht gesehen, aber haltet mal Ausschau. Und am gleichen Tag Monarch, Legacy of Monsters auf Apple TV Plus.
Mhm.
Auch schon Check, Alex? Oder? Ja, okay, gut. Lass ich auch mal so stehen. Hier noch eine kleine Randnotiz. Am 21.11. kam Batman, The Animated Series, auf die Netflix-Plattform. Staffel 1 zwar nur, aber hey, ihr könnt die Kult-Cartoon-Serie jetzt bei Netflix abrufen. Ist das was für dich, Alex?
Ja, an für sich schon. Ich war jetzt nur gerade irritiert von deinem Staffel 1.
Das war zumindest mein letzter Stand, dass nur Staffel 1 kam. Du kannst es ja mal nebenbei noch hier raus iterieren. Dann sage ich noch kurz, dass am Tag darauf, am 22.11. kam Squid Game The Challenge auf Netflix raus. Das heißt, Squid Game hat Netflix jetzt auch in echt umgesetzt. Kommt in 3 Blöcken raus. Also es gibt nicht direkt alle Folgen dieser Reality-Show. Am 6.12. kommt dann das Finale. 23.11., oh mein Gott, es hört nicht auf, kam Napoleon raus von Ridley Scott, mit Joaquin Phoenix, kommt so mittelmäßig weg bei den Kritikern.
Große Überraschung,
oder?
Nicht?
Ja,
also nach dem Trailer schon?
Nein. Ja, kann ich mich noch nicht dazu äußern. Gleicher Tag, The Great Escaper, zu Deutsch in voller Blüte, der letzte Film mit Michael Caine, der hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin durch, ich hänge jetzt das Schauspiel an den Nagel. Also wer ihn hier nochmal auf der Leinwand sehen will, letzte Möglichkeit. Und an seiner Seite Glenda Jackson, auch letzter Film, denn die ist sogar kurz nach den Dreharbeiten verstorben. Auch sie wird man nicht mehr auf der Leinwand sehen.
Ja, soll ich kurz nachschieben?
Schieb mal nach, Batman, The Animated Series, Netflix.
Ja,
erste Staffel,
ich muss gestehen, ja, es ist die erste Staffel mit der relevanten Information zum Nachklapp, dass die erste Staffel aus 65 Episoden besteht.
Das ist eine gute Randnotiz. Also nicht weinen, nur 8 ja. Folgen oder so, weil es der Pilot war. 65
genau,
Folgen.
Genau, und dann die anderen 2 Staffeln, die OG-Fans werden dir sagen, Batman The Animated Series besteht aus diesen 65 Episoden. Und der Rest ist anders.
Anders.
Bunter, anders. Nicht mehr dieses darke, gritty Originalcast-Charme. Diese Serie, diese Originalserie und eine der vielleicht die beste Batman-Interpretation und Storyline, die es gibt. Draußen kann man drüber streiten. Gibt es jetzt auf Netflix, genau. Ja, 65 Folgen. Ist der Hammer.
Umso besser, Alex.
Yes.
Dann, was kommt in Zukunft raus? Wir hatten letztens darüber gesprochen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, lass mich kurz drüber nachdenken. Egal. Es ging darum, dass Australia, der Film von 2008 oder wann es war, jetzt nochmal als Serie quasi neu aufgelegt wird.
Genau. Far Away Downs.
Far Away Downs, genau. Und in Deutschland hat man sich gedacht, das ist so abwegig. Wir nennen es Australia, die Serie, Staffel 1.
Dios mio.
Naja, was soll's. Jetzt wissen wir zumindest, wie es heißt. Kommt auf Disney Plus raus, weil es ja über Hulu quasi reingetübt
ist. Ist aber immerhin, weißt du, noch mehr, was du bekommst dort, als mit Far Away Downs Staffel 1.
Das stimmt, aber man hätte die Leute vielleicht so noch ein bisschen irgendwie reinloggen können mit, das ist was total Neues. Naja, egal. Okay, 30.11., lasst uns ganz kurz noch ins Kino gucken. Da kommt Wish. Neuer Disney-Film, Saw X, ja. für wen das interessant ist. Es kommt noch mehr Godzilla-Stuff mit Godzilla Minus One aus Japanien. Auf dem Weg, französische Produktion mit Jean Dujardin, der spielt hier wieder eine ernsthafte Rolle. Maestro mit Bradley Cooper in der Hauptbesetzung, hat da auch selbst Regie geführt. Netflix-Produktion läuft jetzt im Kino, kommt in 2 Wochen dann auf die Plattform. Animal sieht nach rasanter Thriller Action aus Indien, abgefahrene Trailer, also gebt euch das gern, wenn ihr darauf steht. Und nochmal Netflix, Family Switch mit Jennifer Garner und Ed Helms.
Ja,
völlig
Friday.
Neuartige Prämisse. Und, gebt euch gerne.
Mhm.
Und damit kommen wir zu den News. Us.
Ja, wir können es ja kurz machen, ich hatte es ja im Intro jetzt schon angedeutet.
Rassel mal durch.
Schauspielerstreik wurde erfolgreich beendet, weil man sich eben einigen konnte, endlich bei diesem großen Streitpunkt um AI und die Rechte am digitalen Abbild. Und da gab es wohl den Durchbruch, dass tatsächlich die Schauspieler da, was das betrifft, geschützt sind und da das Recht behalten am eigenen Körper, sag ich mal, gescannt hin oder her. Genau, und genau, deswegen, wie gesagt, schauen wir mal, ob jetzt eben ist, die Leute wieder zu Potte kommen, aber ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu ergänzen hast.
Du hast es ja im Intro quasi, sind wir da quasi direkt reingesegwayt. Also es fühlt sich so an, als würde direkt wieder alles so ein bisschen mehr loslaufen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also Glückwunsch und let's go.
Definitiv, aber das wäre jetzt die Segway zu den nächsten News. Aha. Scheinbar nicht der Streik ganz konsequenzlos. Zumindest hat ihn Netflix jetzt schön vorgeschoben, um, ich glaube, mittlerweile 5 Serien abzusetzen.
Diverse, Alex, diverse.
Diverse. Und die größte tatsächlich hier an der Stelle, Shadow and Bone, nachdem 2 Staffeln produziert wurden, ne, von diesem...
Rest in Peace. Ich habe die erste Staffel noch mitgeguckt. Yes. Die zweite Staffel wurde nur fleißig von meiner besseren Hälfte weggebinged und sie war, glaube ich, nicht schlechter, so was ich gehört habe, aber auch nicht wesentlich besser. Aber das ist
aber
jetzt
hat ja eine große Fanbase, zumindest die
alleine
die
schon wegen den Büchern.
Ja, genau. Ja. So, von daher interessant wieder.
Also Netflix, es waren ja auch schon Spin-off-Serien geplant. Ne? Das große Grishaverse.
Richtig. Alles gekillt.
It's dead.
Ja.
Ja, I'm sorry. Aber
zum Thema It's Dead or It's Alive. Mhm. Erinnert euch an Warner und Batgirl?
Oh, ja. Gibt's da was Neues?
Ja, vielleicht. Oder doch nicht. Und zwar gibt es so einen Animationshybridfilm mit dem Kojoten. Mhm. Kennt ihr den noch? Roadrunner und der Kojote? Mhm. Mit John Cena.
Miep, miep.
Genau.
Miep, miep. Dankeschön für den Soundeffekt.
Und genau, John Cena, also eigentlich ein großer, bekannter Name involviert in so einem Animationshybrid. Und ich muss sagen, ich fand diesen Kojoten, das ist halt, der hat halt so ein bisschen schon Kultstatus, ne? Roadrunner und der Kojote, das ist halt so eigentlich auch Teil meiner Kindheit. Bugs Bunny, die ganzen Looney Tunes und so.
Yes.
Und die haben den Film fertig gemacht, ne? Und dann hieß es, ne, ist, glaube ich, wieder besser, wenn wir da die Steuersparnis einkassieren.
Einstreichen, ne? Abschreibung.
Genau, gab es natürlich wieder einen großen Shitstorm und dann wurde wieder ein Stück weit zurückgerudert, nachdem die schwere Entscheidung getroffen wurde. Und jetzt ist es wohl möglich, für andere Distributoren den Film käuflich zu erwerben. Und vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, dass wenn jemand genug Millionen einwirft, dass der die Nummer irgendwie auf einer anderen Plattform zu sehen ist. Aber ich persönlich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe es ja gesagt, die Looney Tunes, und da zähle ich halt jetzt auch den Kojoten mit dazu, die sind für mich halt intrinsisch mit dem Warner-Logo verbandelt. Und ich fände es super weird, wenn das dann halt irgendwie auf einer anderen Plattform
Netflix
zu Hause findet, einfach auf Netflix zum Beispiel. Oder? Wie findest du das? Ich finde es einfach strange.
Ich finde es auch weird, die Vorstellung. Ich bin aber noch gerade nicht über das hinweggekommen, dass du direkt Millionen gesagt hast, weil ich kurz davor zu sagen, Alex, vielleicht ist es ja irgendwie auf so einem digitalen Flohmarkt. Vielleicht wenn wir zusammenlegen, vielleicht können wir den irgendwie selbst erwerben. Und dann, weißt
du, ich hoffe es fast nicht, weil genau das ist nämlich der letzte Punkt, den ich anbringen möchte. Und dann können wir gerne zu den Trailern übergehen. Ich würde gerne mal die Rechnung sehen.
Mhm.
Wie viel spare ich? Wie viel hat er gekostet in der Produktion? Wie viel spare ich, wenn ich ihn nicht rausbringe? Und wie viel muss mir jemand bieten, damit ich ihn freiwillig abgebe und das attraktiveres Geschäft ist? Diese Rechnung würde ich gerne mal sehen.
Oder genau, wie viele, warum ergeben sich so große Verluste wahrscheinlich, wenn ich ihn selbst releasen würde? Ja.
Also wie gesagt, diese Kalkulation würde mich brennend interessieren und ich bin sehr gespannt, ob wir den irgendwie nächstes Jahr auf irgendeiner Plattform bekommen oder vielleicht, ich fände es total witzig, wenn der ins Kino kommt und mega abgeht.
Ich meine, sag niemals nie, ich möchte jetzt eigentlich hier das Segment nicht unnötig erweitern, aber wir hatten jetzt wieder Filme im Kino, die halt echt gefloppt sind. Ich glaube, Hunger Games, wie gerade eben erwähnt, ist nicht gut weggekommen mit 50 Millionen.
The Marvels, schlechtestes Marvel-Einspielergebnis.
Oh ja, Marvels, stimmt, das war noch der größere, ich möchte ungern sagen Flop, aber wirklich Bruchlandung hingelegt. Und dann hast du dieses, wie hieß es denn letztens, was haben wir denn letztens in Releases erwähnt, dieses hier Five Freddy's Dingsbums, dieses Animatronic.
Five Nights at Freddy's.
Ist der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres. Ja, mit über 200 Millionen jetzt Einspielergebnis. Es ist einfach dieses Jahr verrückt, möchte ich meinen. Verrückt.
Ja. Zum Thema Bruchlandung. Lass uns doch zu den Trailern gehen.
Bitte gerne, Alex.
Und da haben wir als erstes mitgebracht Masters of the Air.
Mhm.
Zum Thema Bruchlandung.
Was haben wir denn da?
Das ist insofern ein Big Deal, weil das wieder Tom Hanks und Steven Spielberg vereint, die uns ja mit Band of Brothers, ich habe nachgeschaut tatsächlich,
ist eine Weile her.
Die viert erfolgreichste Serie aller Zeiten, alten, laut IMDb präsentiert haben.
Okay.
Steht da bei einer 9,4, ist also genießt absoluten Kultstatus von 2001. Dann später, glaube ich, The Pacific nochmal nachgeschoben.
Habe ich nicht gesehen, ne.
Ich auch nicht. Ist auch nicht ganz so gut angekommen, aber immer noch ein sehr solides Ding. Und jetzt sind sie zurück mit Masters of the Air. Jetzt als Plattform der Wahl Apple TV Plus. Austin Butler.
Aber Barry Film.
Keegan.
Oder?
Serie.
Serie.
Auch eine Serie.
Ah, siehst du? Haben wir hier wieder in unseren Cheat Sheets nicht dazu geschrieben.
Ich doch, haben
durcheinander
wir.
Kommen.
Steht Staffel 1.
Ja, hast recht. Es ist so klein, Alex, hättest du mal ein bisschen größer schreiben können.
Genau.
Austin Butler warst du stehen geblieben, ja.
Austin Butler und Barry Keegan sind so die bekanntesten Gesichter.
Mhm.
Und ich fand, das sah schon streckenweise. Lass mich so sagen, meine bessere Hälfte saß daneben und meinte auch, als ich dann meinte, das wird spannend, ab 26. Januar, wie? Ist doch nicht ein Film, weil sieht halt aus wie ein Film und das ist ja erstmal ein Kompliment durchaus, ne?
Ja, ich muss sagen, also erstens habe ich immer noch Probleme, Austin Butler zu sehen. Es ist irgendwie so ein Schönling, das ist also schon unnormal und vor allem nachdem er jetzt auch Elvis gespielt hat, ist es so, ich komme da nicht drüber hinweg
Ich habe auch Schwierigkeiten, same.
Und der Film, ja, die Effekte sehen super aus, die Luftschlachten, da kann man drauf, Dankeschön, da kann man drauf gespannt sein. Aber dieser Pathos, der mitschwingt, der Look, die klare Positionierung, wer gut und was böse ist, das ist schon, also klar, Nazis.
Ich wollte sagen, das ist doch, also Zweite Weltkrieg ist doch relativ simpel, wenn du sowas erzählst.
Aber du weißt, wie das halt über dieses Pathetische halt übertragen wird, das finde ich halt immer so ein bisschen, so dick und das wirft mich jetzt hier bei dem Trailer eigentlich schon ab. Das wäre jetzt nicht meine Number One, die ich jetzt hier irgendwie auf der Watchlist
sehe. Das Ding ist, es sind halt extrem große Fußstapfen, deswegen habe ich extra mit Band of Brothers gestartet.
Mhm.
Das ist halt für viele so der Benchmark, wenn es um Zweite Weltkrieg geht, neben vielleicht Soldat James Ryan. Und es ist auch ja hier wieder, again, Steven Spielberg und Tom Hanks.
Mhm.
Und von daher bin ich gespannt, ob sie vielleicht diesen Erfolg hier wiederholt kriegen und erzählerisch da was Beeindruckendes hinstellen können. Ab 26. Januar, das ist vielleicht noch die relevante Info, startet
Dankeschön.
Die Serie auf Apple TV Plus.
Alrighty. Ein bisschen später, und davon bin ich selbst ein bisschen eiskalt überrascht worden, möchte ich sagen, Alex, ist Ghostbusters Frozen Empire.
Ich hab's auch nicht gecheckt, ja.
Ich wusste überhaupt nicht, dass ein neuer Ghostbusters überhaupt gedreht
wurde. Ich wusste, dass da was geplant ist. Ich hatte aber keine Ahnung, dass es gedreht ist und offensichtlich in der Postproduktion schon so weit fertig, dass man hier so einen Trailer raushauen kann. Da sind ja eine Pace gegangen, da schlackern dir die Ohren,
oder? Ja, Turbo, oder? Also gerade wenn man hier noch an dieses Virus denkt, was es da irgendwie bis jetzt gerade irgendwie kurz noch vorgab.
Ja, super schräg.
Ich dachte, wo das mir bei YouTube auf kredenzt wurde, dachte ich, neues Computerspiel, sowas in dem Thumbnail da irgendwie rumgeflogen ist und dann so, nein, Film. Und wir haben jetzt einen kompletten Trailer für den nächsten Film mit Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd und komplett wieder Dan Aykroyd, Bill Murray.
Yes.
Alle dabei von der
Diesmal Original-Sitzung. Noch vor allem ergänzt durch Kumail Nanjiani und Patton Oswalt.
Mhm.
Sehr interessant. Ich fand McKenna Grace krass, dass sie doch nochmal auch jetzt in den anderthalb, zwei Jahren nochmal krass gealtert ist einfach, ne?
Den Sprung zu sehen. Die ist jetzt quasi in ihren Best
Crazy, ne?
Wie Finn Wolfhard. Die geht nur noch Richtung Decke.
echt krass. Was ich gestehen muss, ich fand den Trailer super schräg, weil er schafft so ein bisschen die Vibes vom Original zweiten Ghostbusters einzufangen, indem er relativ groß startet, somit die ganze Stadt. So, es wirkt relativ dick alles.
Mhm.
Der erste Film war ja relativ klein gehalten. Ich sag mal überspitzt eine Farm.
Ja.
Vergleichbar mit dem ersten Ghostbusters, der jetzt hier bei Ghostbusters 2 hast du ja auch Marshmallow Mann, die ganze Stadt, Schleim, wirkt relativ groß. Hier jetzt auch die ganze Stadt betroffen. Was er für mich halt nur nicht so 100% zusammenbringt ist, es wirkt relativ ernst mit Eiszapfen, erfrorene Leute.
Tot. Tot vor allem.
Ja, und tot so, ne? Und dann
erfroren.
Halt so. Erfroren. Haha, ich bin übrigens Paul Rudd.
Bitte. Ja. So. Und da kommt's erstmal so, wow.
Das weiß ich noch nicht, ob das für mich so zusammenkommt.
Ja, schmaler Grat irgendwie.
Ich bin ja auch nicht so 100% warm geworden mit dem ersten neuen Ghostbusters.
Ja, hat sie gesagt.
Da war viel Kniefall und viel
Recap.
Genau, aber also Dan Aykroyd, Bill Murray erstmal cool und ich werde den natürlich gucken, weil geht halt nicht anders. Aber der Trailer hat sich noch nicht für mich gerissen. Am 28. März. Das ist auch nicht mehr wirklich lange hin. Also der ist fertig.
Mhm.
Kam für mich auch komplett aus dem Left Field. Bin gespannt. Das ist halt einer der Trailer, wo ich sage, den haben die doch schon liegen gehabt eine ganze Weile. Da haben die doch drauf gewartet, hör mal. Also, durch den Zac-Efron-Streit, meine ich.
Naja, vor allem, wenn man guckt, 28. März 2024, das ist ja auch nicht mehr lange hin. Also der ist, der ist ja so gut wie fertig. Und das, der Trailer
der
dann
ist,
erst...
Ich glaube, der ist fertig.
Einfach. 3 Monate vorher kommt, also ja. da ist schon viel passiert. Ich habe jetzt den Scope nicht so richtig einschätzen können, weil es sieht sehr viel einfach nach CGI aus. Ich habe die Befürchtung einfach, dass man jetzt nicht viel größer geworden ist im Gegensatz zum ersten Teil und das ist immer noch so einfach.
Maybe, ja.
Wir machen einfach mal weiter und gucken, was wir da jetzt noch irgendwie aus dem Franchise vielleicht so ein Stück weit rausholen können. I don't know.
Ich weiß es halt nicht, ne? Weil der, also ich meine, der erste Teil ist ja tatsächlich angetreten und da ist er für mich ja, wie gesagt, ein bisschen zu kurz gekommen, den hier in so eine nächste Generation zu überführen mit dem jungen Cast, ne?
Genau.
Finn Wolfhard, McKenna Grace und so. Schauen wir mal.
Ja.
Ich werde ihn gucken. Fertig. So, was soll ich sagen?
Guck ihn mal, auch wenn du irgendwie deine 10 bis 11 Monate noch brauchst.
Korrekt.
Aber er kommt ja relativ früh, ja. Also Alex, ich drück dir alle Daumen, ne? Dass du ihn dann zeitnah schauen kannst.
So, womit ich auch nicht gerechnet habe, muss ich sagen, ist, dass die nächste Superheldenverfilmung aus dem, oh Gott, wie formuliere ich das denn jetzt? Aus dem Sony-Marvel-Universum ansteht.
Oh Gott, das hört nicht auf. Ja, es ist eine...
So, jetzt muss man dazu sagen, das Sony-Marvel-Universum ist dieser Spider-Man-Teil.
Mhm.
Den Tom Hollandschen Spider-Man, der durfte erfolgreich verliehen werden. Und dann hast du da aber noch diese ganzen, dieses ganze Anti-Helden-Franchise. So mit Venom 1, 2, 3, 4, 5.
Na und was hatten wir letztens?
Morbius.
Ja, das. Und hier noch der Wolfsjunge.
Nee,
wie heißt er?
Der ist nicht der Wolfsjunge, du meinst
Der Lion King? Krunter? Kraken? Krugel? Kragel? Kruger? Craven?
Craven the Hunter.
Craven the Hunter. First Craven try. The Hunter. So, wie aus Craven. Der Pistole geschossen.
Ich bin ja hier der Fachmann, ne?
Ja, hast mich ein bisschen
Craven the Hunter, ne? Ab 18, schön, ja, keine Ahnung, so jetzt.
Sorry, wir sind abgekommen.
Madam Web. Porträtiert von Dakota Johnson. Und Madam Web ist meistens in den Comics so porträtiert als ältere Dame. Die Zukunft.
Wie hast du Dakota Johnson gerade genannt?
Genau, die quasi Zukunft lesen kann und die Zukunft spinnt, ne, so ein bisschen mit ihren Fäden und da tralala. Das hast du ja so im Ansatz schon. Das ist ja offensichtlich ja die Origin-Story. Macht halt so ein bisschen, also der Trailer macht an vielen Stellen viel richtig für mich mit diesem Spaß an, ich habe die Zukunft gesehen und jetzt machen wir das nochmal anders. Fast so ein bisschen wie und täglich grüßt das Murmeltier aufgezogen, fand ich, der Trailer.
Ja, hier Boss-Level, ne, zuletzt.
Und genau, ja, Boss-Level ist auch ein schönes Beispiel, genau. Sydney Sweeney als Nebencharakterin gecastet, auch ganz nett, Emma Roberts. Es geht im Prinzip da um 4 junge Mädels, die vermutlich in der Zukunft zu Schurkinnen werden. Spider-Schurkinnen, die sehen wir da nämlich auch schon in ihrem fertigen Kostüm und das sah auch gar nicht mal so kacke aus, fand ich.
Ja, aber es wurde schon sehr CGI-ish wieder.
Aber es war viel CGI und es stand halt auch nur sehr kurz, zum Glück glaube ich auch.
Aber das sind Schurkinnen, Gegenspielerinnen, ja. Also wie wir auch bei Kraven und Morbius hatten.
Genau, aber es geht ja darum, dass sie das werden und dass man eventuell die Vergangenheit oder ne, dass man vielleicht die Zukunft verändern kann oder auch nicht. Du weißt ja, wie das ist mit diesen Vergangenheit, Zukunft, in die Zukunft sehen, Zeitreise,
Schmutz. Absolut, genau. Wer kennt es nicht?
Ich fand in Summe den Trailer erstmal besser als die ganzen restlichen Sachen, inklusive Kraven und Morbius, muss ich gestehen.
Soweit gehe ich mit.
Aber
sympathischerer Cast auch.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, Dakota Johnson fand ich, macht das auch ganz, ganz nett.
Ja.
Aber es wirkte trotzdem vom Look and Feel, ne, Bild, Kamera, Ton, CGI, alles trotzdem immer noch abgeschlagen im Vergleich zu so einer Marvel-Produktion.
Was ich nicht schlecht finde, wenn es ein bisschen geerdeter ist, aber es
das
war...
Das nicht, aber du kriegst den, sie kriegen ja auch hier den Spagat wieder nicht hin. Du hast diese geerdeten Szenen, wo ich sage, jo, das funktioniert und dann immer, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen es groß machen, fängt es halt an, schwierig zu werden, ne? Dann bröckelt das so ein bisschen.
Ja, die Fassade. Das kann sein.
Nichtsdestotrotz vielleicht ein etwas besserer Versuch, weil eben Madam Web jetzt nicht so ein pauschaler Antagonist ist. Vielleicht bin ich deswegen eher gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben. Am 16. Februar soll es in den USA losgehen, vermutlich dann am 15. oder so bei uns. Keine Ahnung, ich habe jetzt dazu ad hoc nichts finden können. Sony probiert es fleißig weiter da. Ich vermute mal, die müssen Content produzieren, weil sonst die Lizenz flöten geht oder so. Bin gespannt.
Also ich habe das hier quasi parallel nochmal investigativ nachrecherchiert und für Madame Web steht auch der 14. Februar quasi hier in Deutschland.
Also der Donnerstag quasi dann oder Mittwoch wahrscheinlich ist das eine Vorpremiere dann der 14.
Aber ja, also gleiche Dreh, genau. Du hast ja gerade 16. gesagt, 14. quasi aktuell deutsches Release.
Gut, gut.
14. auch, aber Januar kommt eine neue Serie und zwar Monsieur Spade auf AMC Plus. Also nagelt uns nicht fest, keine Ahnung, wo es dann hier in Deutschland zu sehen wird, genau.
Schwierig, was ist ein AMC Plus? Was lief denn da so? Walking Dead, ne? Also das wäre ja dann...
Geht's in die Sky-Richtung oder sowas?
Geht wenn dann in die Sky-Richtung, ja, hätte ich auch gesagt.
Also geht vielleicht darum. Es ist deshalb interessant, weil es ist eine neue Serie von Scott Frank. Mhm. Und der hat uns zum Beispiel 2017 Godless gebracht, was auf Netflix lief. Dieser Frauen-Western Drama-Thriller-Dingens,
ne? Ja.
Genau. Oder Miniseries, wie man es heutzutage nennt.
Miniserie, genau, wie auch immer, ja.
Oder 2020 The Queen's Gambit.
Mhm.
Und da waren wir ja beide große Fans.
Yes.
Und jetzt kommt er hier mit einer neuen Serie, Monsieur Spade. Und Cliff Owen spielt hier die Hauptrolle.
Und alt geworden, der Kollege, ne?
Ja,
Güte,
das
ich
ist...
Ich habe ihn gefühlt länger nicht gesehen.
Genau.
Und zack, alt geworden.
Muss ich anscheinend mal ein paar Tipps bei der Tilda Swinton abholen.
Das glaube ich auch.
Was sagst du denn zum Trailer? Ich muss es hier ein bisschen quasi noch reinnötigen, den jetzt hier quasi noch vorher vor der Sendung anzugucken und vielleicht noch kurz schnell eine Meinung zusammen zu fuseln. Weil, lass mich das noch vorwegnehmen, bevor du antwortest. Cliff Owen spielt, muss ich noch dazu sagen, einen US-amerikanischen, glaube ich, Privatdetektiv, der sich in Frankreich, in der Provence irgendwo zur Ruhe setzen will.
Yes.
Und dann holt ihn aber irgendwie die Vergangenheit ein und er muss sich da mit zwielichtigen Personen auseinandersetzen und geht einem Verbrechen auf die Spur. Das ist
so
das,
bisschen,
was man auch im Trailer sieht.
Ja, also Hercule Poirot-Vibes, der ja in dem letzten Teil auch beim hier Haunting in Venice eigentlich in Ruhestand gegangen ist, in Venedig. Und hier scheinbar ähnlich. Die Figur kennt man ja scheinbar schon aus den 30er, 40er Jahren.
Also hat eigentlich keine Relevanz heutzutage, aber
genau,
sie gab es schon mal.
Wurde bereits porträtiert von Humphrey Bogart, also er ist nicht so komplett unbekannt.
Ja, ja.
Ich muss aber gestehen, für mich der Trailer nett.
Mhm.
Aber nichts Besonderes, wenn nicht mir noch eine Tafel sagen würde, Achtung, das ist so ein Ding von Scott Frank, der hat übrigens auch Queen's Gambit gemacht. Das ist nämlich dann spätestens der Punkt, wo ich
sage,
now you got my attention.
Yes. Und jetzt kommt vielleicht so ein kleiner Twist, weil man muss echt gucken, wo man das findet. Das ist das, was man im Trailer sieht. Und wenn man in die Synopsis guckt, geht's darum, dass quasi 6 Nonnen brutal ermordet worden, er quasi das aufklären will und dann irgendwie in so ein Mystery-Ding reinkommt, weil man sagt, da ist noch irgendein Kind mit übersinnlichen Kräften, was da mit drin steckt. Und da wird's dann für mich nochmal doppelt interessant.
Der Chor. Aber
nimm
wie gesagt, ja, ich bleib zauber dabei. Jetzt aktuell sind wir in der Trailer-Rubrik und der Trailer reißt es für mich einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich, wie viele andere auch, aktuell entscheide, was ich gucke auf Grundlage des Trailers, und das ist ja das Gleiche, was ich im Zweifel Prime auch immer vorwerfe, dann müsst ihr bessere Trailer machen, Leute.
Guckt bei Netflix.
Und ich möchte nicht, dass ihr mir die ganze Story schon vorkaut und in 3,5 Minuten Synopsis, Trailer zusammenfasst, sondern macht ihn einfach ein bisschen schnittiger. Und weil hier, ja, solide gefilmt, schöne Aufnahmen, Frankreich ist wunderschön.
Ja, genau.
Alles gut so, ne? Aber wenn es wirklich irgendwie was Twistiges gibt, dann lockt mich noch ein bisschen mehr. Ja, ich bin da leicht zu haben, wenn es um Krimis geht. Von daher gebe ich dem Ding auf jeden Fall eine Chance, wenn ich die Möglichkeit habe, es irgendwo zu sehen. Keine Frage. Insbesondere, weil Scott Frank...
Du kannst mich ja wie bei Queen's Gambit wieder vorschicken und dann kann ich es dir vielleicht nochmal auf einem Tablet servieren oder auch nicht.
Nee, ich bin wie gesagt gerne bereit, bei Scott Frank in Vorkasse zu gehen. Der Trailer an sich war jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich habe ja bei Prime gelernt, dass der Trailer nicht alles ist und trotzdem die Serie dahinter richtig tolle gut sein kann.
Siehst du, nimm das doch mit, Alex.
Ja.
Und geh da guten Gewissens ran.
So machen wir das.
Ich kann unseren Zuhörenden gerade auch nur guten Gewissens empfehlen, weiter an uns heranzugehen, zum Beispiel über sozialen Medien.
Bitte?
Und damit würde schon das knallhart das Ende dieser Folge einleiten, Alex.
Mach das doch.
Was habe ich gesagt? Ach ja, hier, Instagram
und
Facebook, ne? Also beides läuft noch irgendwie. Facebook so humbelt schon ein bisschen. Twitter, X haben wir auch schon hinter uns gelassen. Aber Instagram, das geht definitiv immer.
Wie die meisten anderen auch.
Genau. Sucht uns einfach. Ihr findet uns unter unserem Namen.
NSR. T-Podcast.
Genau, ich hoffe, ihr habt alle R's mitgeschrieben und benutzt bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
Es ist nur eins, NSRT-Podcast.
Okay, so, weicht ein bisschen ab,
gerollt.
Aber nichtsdestotrotz, das ist einfach, das kann es jeder merken. Wir freuen uns über jede Spotify 5-Sterne-Bewertung und über die eine oder andere iTunes-Rezension. Go for it.
Alles das zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht. Mir hat es das ebenso getan mit dieser Episode. Von daher sage ich vielen Dank, lieber Ronny, und vielen Dank fürs Zuhören da draußen.
Vielen Dank auch, Alex.
Und wir drücken mal die Daumen, dass es dieses Jahr nochmal was wird, lieber Ronny. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.